Dann würde sie mit der ihr zu Gebote stehenden Gewalt einen Neuaufbau fordern, unterstützt von Liebe und Barmherzigkeit, der die ersten Eigenschaften niemals widerständen. Ein Nicht-Widerstehen ergibt sich vornehmlich aus dem Ausgleich der sieben Eigenschaften und erst in zweiter Folge aus dem Mein, dem einheitlichen Ur-Ich. Die besagte Rückbildung wäre auch meinem Wesen entsprechend ein das Werk vollendeter Abschluss und nicht eine unmittelbare Auflösung. Die Liebe besitzt nebst dem Gegensatz ihres souveränen Element Erde auch jenen von Feuer und Wasser. Sie wird jederzeit mit ausgesprochener Konsequenz Bindungen herbeizuführen trachten, die sie, unterstützt von Geduld und einem Vorausstrahl der Barmherzigkeit, auch erreicht, zumal aus den Urdingen meiner Wesenheit und wird also fortlaufend gerecht lebende Werke erfüllen. Das Element Erde bietet daher, obgleich nicht grundsätzlich mit Feuer und Wasser gekoppelt, diesen beiden einen größten Tummelort, den Schauplatz der Schöpfungsgeschehnisse. Denn erst auf dem Boden persönlicher Gestaltung leben sie ihren Sieg tatsächlich aus. So kam nicht nur aus dem Schöpfertum das, es werde, sondern gleich anteilig aus Feuer und Wasser, aus die dem Element Erde innehaftende Personifikation. Wir gliedern noch das Element Luft und die im Einzel herrschende Barmherzigkeit in den Urring ein. Das vierte Element besitzt keine Gegensätze. Es entstanden daher auch keine Kämpfe. Mein und Stärke waren in ihm ausgeglichen. Deshalb gelangte nur ein einheitlicher Wesenszug, die Barmherzigkeit, zur Manifestation und demgemäß durch sie die Gesamteinung aller Elemente und ihrer Eigenschaften. Was ist Luft? Ihr atmet sie ein als essentiellen Lebensodem, dem lichtreich angepasst. Sie ist subtil geistig. Obgleich ihr aber diese Luft als ewig ständige Lebensnahrung braucht, könnt ihr sie weder sehen, wie das Feuer als Ursinnbild des ersten Grundelementes, noch genießen, wie das Wasser als Ursinnbild des zweiten Grundelements. Ferner, ihr fühlt unter euren Füßen einen Boden als etwas ganz Verlässliches. Auch er ist geistige Substanz, sonst könntet ihr nicht auf ihm gehen als dem Ursinnbild des dritten Elementes. Diese drei Urdinge sind völlig unterschiedlich vom vierten Urding Luft, hat aber auch dieselbe Festigkeit wie Feuer, Wasser und Erde, weil es eine Formung all meiner Grundstoffe gibt, wie ich selber eine Formung bin und sie als höchst heiliges Ur-Ich offenbare. Ihr seht mich vor euch, könnt mich wirklich anfassen, hört meine Worte, und ich bin sonach eine personhafte Substanz. Dennoch gleiche ich am meisten meinem vierten Element. Unfassbar als Ur, als ewig Heiliger, ewig Einziger und Wahrhaftiger. Was ich euch besonders aus den Zeiten der primären Ausgleichskämpfe erläuterte. Ja, bloß Ur könnt ihr ebenso wenig in Händen halten, wie wenig ihr das mit der Luft vermögt, durch die ihr aber lebt und von der ihr umschlossen seid. Insbesondere das Letztere tut der Edelstoff dieses seltsamen Elements. Drum setzte ich es wie zu einer Selbsterfüllung ein, als den alles umfassenden Grundlebenszug, in welchem alle Ausgleichskämpfe der drei Elemente ihre letztwillige Kulmination erhielten. Das bedeutet, die Gegensatzworte der Elemente strebten zur Macht, die freilich niemals die mir innehaftenden Wesenszüge demolieren, sondern aus ihrer euch nicht erklärbaren Ruhestellung herausheben und umfassend zusammenschließen wollten. Diesen höchsten Beschluss nannte ich Barmherzigkeit. Als Eigenschaft beendet sie alle Urkämpfe und wird folglich stets die letzte sein, die zur Tätigkeit gelangt. Als stets symbolhafte Vollendung des Schöpfers ist sie auch Vollendungsträger der Geschöpfe und dominiert als Krone über allen Eigenschaften. Ihre Kronmacht gibt dem Geschöpf die Möglichkeit, das Element Luft sogar urgeistig ein- und auszuatmen als Barmherzigkeit zu empfangen und ungeschmälert zu geben. In Klammer Matthäus 5, 7. Wodurch höchste Lebensfähigkeit erhalten wird. So werde ich alle meine Werke krönen und habe sie bisher gekrönt, in urgewaltiger Herrlichkeit und Machterhabenheit. Darum wird die Tat, trotz erstmaliger Erprobung eines den Geschöpfen überlassenen Willensfreiheitgesetzes, zu einer Vollkommenheit gelangen, deren Endoffenbarung euch ersten und gewiss von meinem Ursein reichst ausgestatteten Kindern so unfassbar vorkommen wird, dass am letzten Abend dieses glorreichen Tatzyklus meine euch anvertrauten Eigenschaftspotenzen in euch entbrennen werden, wie einstmals in mir das Feuer der ersten Ureruption. Das wird euch in einem persönlich bewussten Aufgehen mit mir verbinden, wie ihr einst als ureigene Gedanken in mir lebtet. Darüber hinaus euch mehr zu enthüllen, dient keinem meiner Kinder. Nur das sei noch gesagt, dass keines mehr sein eigenbewusstes Leben verliert. Wie umfassend die völlige Einhüllung meines Kindwerkes durch die Barmherzigkeit geschieht, kann sich erweisen, wenn einmal das freie Wille-Gesetz rechtlos beansprucht würde. Da würdet ihr es merken, dass die Barmherzigkeit als Hauptdominant eingesetzt, grundsätzlich alle Eigenschaften erst zu ihren wunderbarsten Tätigkeiten führt. Davon wird euch ein anderer Tag vollsten Aufschluss geben. An diese Belehrung schließe ich die zweite Tagesfrage an. Welche Eigenschaft ist vordringlich den Werken, besonders den Kindern, zukommen zu lassen, die Ordnung als Grundursache aller Schöpfungen, der Ernst als Grunduressenz meines hochheiligen Wesens oder die Barmherzigkeit als Grundurerfüllung des inneren und äußeren Kindwerkes? Ihr habt Zeit. Vielleicht gelangt ihr im Haus des Ernstes zur besten Einsicht. Ich gebe euch den Wille-Segen. Mit ihm dringt ihr zur Klarheit durch. Jetzt kommt und folgt mir nach. Auf dem Weg zum dritten Hügel nähern sich die Ersten liebend ihrem Ohr. Von ihnen umgeben, wandelt der Allheilige hochsegnend seine Schöpferbahn. Auch das Weisheitshaus richtet er selber zu. Bei Erhalt des Buches der Weisheit danken Zuriel, Helia in schönster Weise. Zuriel hebt die Sichel über das lodernde Altarfeuer und es folgt die dritte große Belehrung an diesem ernstheiligen Tag. Ur sagt: Meine Sadhana und Engelsfürsten, bei Michael sprach ich von der glorreichen Auferstehung, die den Schlussstein des Taturjahres hoheitsvoll herbeiführen wird. Ihr habt darüber nachgedacht, was es mit jener Auferstehung für eine Bewandtnis habe. Mein Hinweis leitete euch zu einer großen Vorschau an, zu der auch alle bisherigen Belehrungen gehören. Denn wollt ihr wahrhaft meine ersten Werkhelfer sein, so bedarf es einer Schulung, die sich auf euch persönlich, auf das Werk, besonders auf den oft erwähnten Ausgleich des freien Willens mit den gerechtgestellten, mir vorbehaltenen Bedingungen bezieht. Es kann nicht unterbleiben, die zwei ursächlichen Grundfundamente des jetzigen Urzyklus immer wieder in den Vordergrund unserer Betrachtungen zu stellen und das Werk darauf auszurichten. Ein Urzyklus umfasst 8 Jahre, von denen 4 einen Aufbau, 4 einen Rückbau ergeben. In den ersten 4 Urjahren atme ich als Ur einmal aus und in der zweiten Folge einmal ein. Ihr glaubt, dass jeder erste Urzyklusteil Wiederholungen als etwaige Auferstehung zeitige. Meine Kinder, eure Ansicht ist nicht ganz falsch, trifft aber nicht die Wahrheit. Werkwiederholungen in dieser Art wären ein in mir sich abspiegelndes, armseliges Panorama, das nach Zeitfolgen gleiche Bilder brächte. Dergestalt brauchte sich mein Feuerelement nicht aus seiner Ruhestellung zu begeben. Was allen Urwesensteilen den höchsten Einsatz abverlangte, könnte ich mich an mir selbst ergötzen? Wer traut mir solches zu? Ihr sagt ferner, dass in den erlebten Schöpfungstagen es manche Wiederholung gab. Die Entstehung aller äußeren Gebilde, der Gang zu den Hügeln, sogar Belehrungen. Das könnt ihr denken, weil ihr noch nicht den Ablauf von 7 Schöpfungstagen kennt. Erst dann werdet ihr die ungeheuren Unterschiede merken, die die Einzeltage fundamental beherrschen. Von eigentlichen Wiederholungen kann keine Rede sein, obwohl mein Allerheiligstes stets erstand, dazu eure Hügel und das freilich jeweils etwas Neues hinzugetan wurde. Mit wenig oder viel Worten ist euch hierbei kaum geholfen. Ein Einblick zeigt euch an, wie sich wirklich alles formt. Dann werdet ihr eure Ansicht über Wiederholungen gründlich revidieren. Jetzt aber erst noch eine Lehre über Auferstehung. Auferstehung heißt Neuwerdung einer vergangenen Form. Das betrifft nicht bloß das Äußere, sondern umfasst alle Ursubstanzen, soweit sie am Tage einer Auferstehung den in Vorherrschaft stehenden Gesetzen unterworfen sind. Es wird sich um kein Einzelformwerk handeln, sondern um den vollen Schöpfungstag, sobald die Vorherrschaft eine Auferstehungsfolge fordert. Ihr begreift das nicht, weil ihr die Auswirkung solcher Gesetze noch nicht kennt. Die Vorherrschaft können in jedem Falle nur entweder die mir vorbehaltenen Bedingungen oder das Gesetz des freien Willens haben. Gelangten einst, wann sich die 2 ehernen Fundamentsträger in letztwilliger Ausgleichung gegenüberstehen, meine Bedingungen zur Vorherrschaft, würde die Auferstehung eine andere sein als bei der Vorherrschaft des freien Willens. Ihr fragt nicht unberechtigt, wieso denn eine Auferstehung nötig sei, wenn doch jede Werkbedingung ganz gerecht zur Auswirkung gelangt. Oder müsste auch ein Urjahr auferstehen? Nun, meine Kinder, allerdings wäre eine Urjahr-Auferstehung unnötig, oder ich müsste nachgerade aus meinen Werken auferstehen, womit gegeben wäre, dass ich mich selber einer Neuwerdung zu unterziehen hätte. Lasst nicht außer Acht. Stets besteht der Unterschied zwischen den in mir gewordenen und den aus mir herausgestellten Werken. Kämen also die Bedingungen zur Vorherrschaft, so bestünde eine Auferstehung trotzdem nicht in mir oder gar für mich, sondern würde darin wurzeln, dass das dem freie Wille-Gesetz Unterstehende eine sichtbare Neuwertung erfahren müsste. Damit verbunden wäre ein Urgedanke, den ich etwa als einen infestierten Reichtum, der nie angegriffen werden darf, in mir trage als Reservatio Mentalis, in Klammer stiller Vorbehalt, meiner Macht, Kraft, Gewalt und Stärke. Diese Urreserve, die ihre außerordentliche Form immerfort behält, bedürfte dann der Offenbarung sinngemäß also einer Auferstehung oder Außenformung für die Kinder, sobald diese sich durch restlose Anerkenntnis der mir vorbehaltenen Bedingungen zur höchstmöglichen Angleichung an mein Ur-Ich herangebildet hätten. Einmal kommt auch dieser Auferstehungstag, wo mein infestierter Urgedanke eine sichtbare Neuwertung erhält. Das möge euch genügen. Aber über die andere kindbedingte Auferstehung lässt sich noch ein kurzer Hinweis geben. So höret zu. Gelangt das Freiheitsgesetz zur Vorherrschaft, so wird das Werk eine grundlegende Veränderung erfahren, die jedoch nicht unbedingt, auch nicht überall äußere Veränderlichkeiten zeigt. Diese liegen nur in Richtung und Lauf des Werkes, während vorbehaltlos jeder Aufbau meinen Bedingungen gehört und ein Äonenteilchen der vorbesprochenen Urreserve besitzt. Die sich gebildeten Veränderungen bedingten eine Neuwertung, die allerdings mit einem Opfer zusammenhinge. Das Opfer brächte die Auferstehung des der Veränderung unterworfenen Werkes. Der Opferträger aber wäre die Auferstehung. Um solches, das Werk, segnen zu enthüllen, müsste selbst das Äußere des Opferträgers die Auferstehung manifestieren. Damit wäre gleichzeitig allen Kindern, auch den noch nicht vollendeten, die sichtbare Neuwertung ihrer dem Vergänglichen unterworfenen Gestalt gebracht. Sie würden auferstehen, auch das Gesetz des freien Willens unter Angleichung an die Bedingungen, aber alles dennoch aus dem Urreservat, aus dem die heilige Essenz zur gesegneten Substanz geworden ist. Beide Auferstehungen brächten aber bloß ein urgrundbedingtes Ziel, das schon bei den Elementskämpfen zur ersten Offenbarung kam. Die Vielgestaltigkeit des Zieles wird einmal ungeheuer sein, dass nicht einmal ein Urzyklus sie auch nur annähernd zu erschöpfen weiß. Damit habe ich ein Stück meiner Großartigkeit enthüllt, was euch zum guten Fortschritt dient. Denkt an diese Offenbarung und ihr werdet inne, wie gewaltig, wie einmalig mein heiliges Ur-Ich ist. Bringt durch eure Liebe, die echt durch alle Eigenschaften wird, eine werkgerechte Anbetung mir dar. Denn mit solcher Anbetung ist ein Mitschutz des Grundreichtums verbunden, den ich absolut nicht für mich allein verwahre, sondern ebenso für meine Kinder. Ich teile manchen Reichtum aus. Auch das euch überlassene Freiheitsgesetz ist eine königliche Morgengabe, die an sich nicht zu überbieten ist. Doch muss der König den eigentlichen Kron- und Hausschatz selbst verwahren. Oder er wäre zu einer Regentschaft schlecht befähigt. Übernimmt jedoch der Sohn nach Bewährung die Mitherrschaft, dann legt der König auch den Kronschatz in dessen Hände und der Reichtum bleibt dem Hohen Hause ewiglich erhalten. Ich hüte meinen königlichen Schöpfungsschatz, bis der Sohn, mein Kindwerk, die Befähigung als ein von mir geführter Mitregent bewiesen hat. Dann wird der Urgedanke seine Auferstehung feiern. Das heißt, ich selbst hebe diesen Schatz als leuchtende Herrlichkeit des Bewährungstages aus meines Urwesens Grund heraus und übergebe ihn dem Sohn, meinem Kindervolk, zur Verwaltung und Vermehrung. Und das sei dann die andere Auferstehung. Nun will ich euch den versprochenen Einblick gewähren, der euch zur Belehrung 2 Tage aus der 4 geteilten Schöpfung in innerer Folge zeigt. Hernach könnt ihr eure Ansicht über einen sich wiederholenden Werkablauf des Taturjahres aufrecht erhalten oder gründlichst revidieren. Das liegt bei euch. Ich mache darüber keine Vorschriften. Um das angedeutete Ziel aber zu erreichen, müsst ihr euch freilich zu dem einen oder anderen entschließen. So schauet. Ur legt viel Weihkraut in die kleine, schwingende Opferschale, haucht 3-mal über das Altarfeuer hin, und alsbald sind die Kinder ihrer Wirklichkeit entrückt. Die geschauten Urgeheimnisse lassen sich mit Erdworten nicht beschreiben, aber künftige Schöpfungstage werden sie erkennen lehren. Die Bildfolge wirkt nachhaltend auf die Ersten. Das zeigt Zuriels Dank an, den er für alle, dem Hochpriester Melchisedek, sagt. Nach allgemeinem Lobgesang spricht Zuriel. Nun erst können wir, die wir aus Geschöpfen Kinder wurden, deinen Namen fassen, ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger. Er bringt deines Reichtums unsagbare Fülle, ist dein Ursein selbst. wir sind dagegen nur einem Wassertropfen deines Urquells gleich. Jetzt verstehen wir auch deine Offenbarung über die Auferstehung, Hochpriester Melchisedek. Ja, ein jeder Tag, den du einem Urjahr schenkst, ist in sich schon auferstanden. Denn da wird wahrhaftig jede dir erdachte Form zur gesegneten Gestalt. So ist allerdings an keine Wiederholung von Großem oder Kleinem je zu denken. Alles trägt den Urkeim einer Vielgestaltigkeit. Wir werden immerfort nur Teile tragen, aber schon ein Anteil macht uns göttergleich, bringt uns das echte Anbild deines hehren Wesens. Alle deine Kinder werden Sohn, dem der Kronschatz übergeben wird. Du aber, heiliger Herr, thronst Äon mal Äon über deiner Hände Werk. Doch wir müssen uns befleißigen, um dein hohes Reich, das Reichtum entsprechend einem Tagesanteil zu erkennen. Siehe, lass uns zu Mitopferträgern im Hinblick einer Auferstehung werden, damit du einen Urjubel über dein Kindwerk in unermesslicher Fülle ernten kannst. Die Weisheit sieht, dieser Urjubel ist Grundträger eines neuen großen Schaffens. Nimm bitte unsere Opferwilligkeit, die den Ausgleich beider, das Taturjahr entscheidenden Fundamentsträger fördern hilft, als Anbetung entgegen. Das sei von nun an unser Dank. Das Gebet und Preis und Ehre deines gnadenvollen Namens Ur. Urs Augen strahlen helles Feuer aus. Oh, das tut es oft, und man müsste meinen, es sei immer gleich. Ja, es bleibt immer dasselbe, aus einem unveränderlichen Sein genährt. Doch stets lohender, alles in sich einnehmend, was da ist, entzünden sich die Funken an dem Feuer der Geschöpfe, die hingegen allein bei Ur ihre Nahrung finden. Das ist auch ein Urgeheimnis. Er aber hebt segnend seine Hände hoch, dass die ersten unter dem auf sie einwirkenden Kraftstrom auf die Knie fallen, den anzubeten, der diese Segnung gibt, und er spricht. Eine dritte Entscheidung ist euch vorzulegen. Seht, ich sprach vom Opferträger, von einer Auferstehung, und dass es letztere nicht gäbe, wenn nicht das oder ein Opfer erfolge. Es müsste einer kommen, dessen Opfer die Auferstehung nach sich zieht, während er die Auferstehung ist. In guter Einsicht dessen habt ihr euch freiwillig zu Mitopferträgern bekannt und wollt ein Teil der Auferstehung sein. Das kann geschehen. Ich werde mich des freien Angebotes ebenso bedienen, wie dann auch ihr berechtigt das meinige verlangen könnt. Zu bedenken sind beide Auferstehungsarten, je nachdem, welches Fundament die Vorherrschaft erhält. Der Opferträger nehme in beiden Fällen eine gleiche Opferlast auf sich, wenn sie und ihre Auswirkung auch so grundverschieden würden, wie Tag und Nacht es sind. Aber die Opfererfüllung wäre in sich auch die gleiche wie die Last. Anders, ihr Kinder, verhält es sich bei den Mitopferträgern. Für sie sind unterschiedlich Opfer, Last, Tragbarkeit und Auswirkung. Die Erfüllung wäre in jener des Opferträgers verankert. Auch würde alles aus der Vorherrschaft des zweiten Fundamentes im Gegensatz zum ersten für die Kinder schwerer sein. Euer freies Angebot binde ich aber an keine Opfermöglichkeit, denn aus zunehmender Erkenntnis bleibt es euch überlassen, das Gelübde nötigenfalls später einzulösen. In Klammer Psalm 65, 2. In beiden Fällen erhaltet ihr die höchste Segnung aus solchem Mitopfertum. Und wahrlich, Urjahre hindurch wird sie euch beseligen. Nun prüft, welches Vorherrschaftsgesetz eure Schöpfungsgabe haben soll. Das Licht der Weisheit soll euch erleuchten. Wir können nun dem Ernst den eigentlichen Tagesablauf überlassen. Folgt mir nach. Bald beginnt die vierte Stunde. Mit ihrem Schlage müssen wir auf dem Hügel des Ernstes sein. Auf diesem Wege lässt Ur die Ersten hinter sich zurück. Sie brauchen Zeit, um allen an sie gestellten Forderungen gerecht zu werden. Dann aber, als auf halber Höhe ihnen das Ernsthaus im wunderbaren Licht der Ursonne entgegenblinkt, spürt der Tagesfürst den inneren Ruf und Muriel, Pagua schreiten den letzten Wegteil zu beiden Seiten ihres Ur. Als sie alles Herrliche auf ihrem Hügel sehen, sagt Muriel zu Ur: Dir danke ich. Ein schlichtes Wort. Es greift in eine Wesenstiefe des Allheiligen, demzufolge er ein neues Gnadenfüllmaß schafft. Er segnet ohne Wort die Schlichtheit dieses Dankes. Und noch unbemerkt für die Kinder paart er das feurig impulsive Wort des Zuriel mit der erkenntnistiefen Einfachheit des Muriel. Beides. Die offenbare Lohe und das stille Licht will er als gerechten Dank betrachten. Ur heißt den vierten Lichtträger die Pforten öffnen. Erstmalig im Taturjahr wird das Haus des Ernstes für die Schöpfung aufgetan. Doch allein betritt Ur die Stätte höchster Bedeutung. Entscheidung des Ernstes in allen 7 Eigenschaften. Dann geleitet er seine Kinder mit unbeschreiblicher Sorgfalt in den Raum. O unsagbare Güte, o Ur, du gibst wahrlich eine um die andere Kostbarkeit. Mit Kleinodien deines Reichtums schmückst du deine Lieben, und es ist dein eigener Schmuck, dein königlicher Kronschatz. Dein Vater, dein Herrschertum ohne Ende. Ur beginnt sein heiliges Hochamt. Meine Sadhana, meine Lichtfürsten, nun bricht die entscheidende Stunde an, in der ich als Hochpriester Melchisedek meine Heiligkeit zum schöpfungsgerechten Teil euch anheimgebe, wo ihr euch in einer Vorausnahme zu bewähren habt. Beides hat Hand in Hand zu gehen, soll es ewigen Bestand behalten. Eure Werkweihe bleibt im Hochamt des erhabenen Priestertums, und nichts, gar nichts, macht diesen Urbesitz ungültig. Ob darüber hinaus ihr eure Weihe aber mir belasst, dass sie durch alle Zeiten unverhüllt meinen heiligen Herd bedeckt, ja, das liegt an eurer Bewährung und daran, wie ihr im Gegenspiel meine Heiligkeit behaltet und eure Altäre unverhüllt damit schmückt. Wer die Bewährung hergeleitet aus der Vorherrschaft des zweiten Fundamentes nicht besteht, wird bald die eigene Weihe und meine Heiligkeit vergessen, so dass diese auf dem Kinderaltar, jene auf meinem Herd, verborgen werden müsste. Das würde ein Schöpfungsschicksal, den Opferträger und die zweite Auferstehung heraufbeschwören. Eure Frage war berechtigt, ob Kinder meine Heiligkeit mitschützen könnten, da ich allein der Allerhabene, der Höchste bin, dessen Allmächtigkeit die Schutzkraft selber ist, während ein Geschöpf ausschließlich die Beschützung braucht. Im Sinne großer Demut und gemäß äußerer Gestaltung der Eigenschaften habt ihr darin völlig recht. O, ich bin selbstverständlich der Schutz meiner selbst. Und es wäre traurig, um eine Allgottheit bestellt, würden deren mit ungenügendem Schutz versehenen Werkteile den zu beschützenden Teilen unterstellt. Hier aber handelt es sich nicht um ein Beschützen im Sinne des Wortes, sondern um die Erhaltung dessen, was dem Werk gegeben ward. Meine Heiligkeit braucht an sich keinen Schutz, da ich dem Tatzyklus veräußerlichte Gedankenkräfte gab, auch die Elementsgestaltung äußerlich erschauen wollte, schloss ich mit mir selbst gewisser Art den Kompromiss. So viel ich dem Tatwerk gebe, so viel dieses mir. Das bekundet jede Gegenseitigkeit. Mein Kindwerk trägt zur Folge des geschlossenen Vertrages vom Ursein ein Stück als Eigentum in sich, ist dadurch aber auch mein Eigentum aus sich. Die Bewährung wird es zeigen, ob der Vertrag gut gewesen ist und von beiden Seiten eingehalten werden kann, wird oder nicht. In seiner Einhaltung von meiner Seite aus wurzelt das königliche Erbe. Von eurer Seite aus der Heiligkeit zugebilligte Schutz. Mit der Bereitstellung des freie Wille Gesetzes habe ich den Vertrag unterschrieben, durch die Anerkennung der mir vorbehaltenen, gerecht bestellten Bedingungen leistetet ihr eure Unterschrift. Muriel fragt geheim, wie möglich meine Heiligkeit trotz urpersönlichem Schutz und Unberührbarkeit angetastet werden könne. O, höret! Meine Urheiligkeit fällt niemals einer Entblößung anheim, denn in dem Augenblick, wo jemand nach ihr rechtlos seine Hände reckt, würde, wie zuvor besprochen, das begonnene Jahr entsprechend der Geduldeinwirkung in mein Ursein eingenommen werden. Dagegen ist der dem Werk angediente Heiligkeitsanteil anzutasten, sobald der freie Wille zur Vorherrschaft gelangt und die Bedingungen zurückzudrängen versucht. Dass es zugunsten des Kindwerkes bei einem kläglichen Anlauf bleibt, darum schloss ich mit dem Werk die eine Schöpfungsklausel. Ich bewahre eure Weihe in meinen, ihr den Heiligkeitsanteil in euren Händen, indem wir beide Fundamentsträger voll ausgeglichen zur Herrschaft kommen lassen. Ich werde die mir zu Lasten liegende Klausel einzuhalten wissen und braucht sich niemand zu bekümmern, ob und wie ich ein guter Kaufherr sei. Dieses Schöpfungsstück voll wahr zu erkennen, ist freilich schwer getan und fordert hochkonzentrierten Ernst. Wer nicht allen Ernstes in der Tiefe des Geschehens schürft, wird es kaum begreifen. Wer aber das Wort vom Grundeigentümer und Anteilnehmerrecht verstanden hat und darin die höchste Garantie meines Werkes sieht, der sollte sich mit Freuden dieser Mühe unterziehen und das Vorgesagte über meine Heiligkeit verstehen lernen. Verständnis ist ein kostbares Juwel aus meinem Schatz. Wer es besitzt, der ist im Sohn. Ein Kronerbe meines königlichen Reiches. ihr Ersten seid die Anwärter des Kronerbes. Allein jedem Kind Gedanken gab ich die Befähigung hierzu, in der diesem Schöpfungstag vorausgehenden Nacht habe ich das Wunderwerk besiegelt, in meinen urheiligen Mitternachtsquell eingetaucht und daraus geschöpft, was werden wird. Nun bringt der Tag die freie Entscheidung der Kinder, der zufolge das vor oder das zurück in Erscheinung treten kann. Es steht die Frage zurecht, ob ich als Schöpfer handelte, trotzdem am Tag des Ernstes meine Priesterherzkammer geöffnet ward. Sehr richtig, liebe Kinder. Der Tag selbst mit der Entscheidung untersteht dem Hochpriester Melchisedek. Doch gerade der Entscheidung wegen hat der Schöpfer seinen Uranteil daran. Er weist sich nämlich im Vorausblick schon, dass der zweite Fundamentsträger zur dominanten Stelle drängt, so ist das Tatjahr ohne Erschütterung seiner Grundfesten in das Allmachtsursein wieder einzusenken. Über die Art eines weiteren Fortbestandes entscheidet lediglich eine Nacht. Gelangt hingegen das erste Fundament zur Vorherrschaft, wobei der freie Wille in Grenzen seiner Tragbarkeit gehalten werden kann, so bleibt das Tagewerk weiterhin dem Priester überlassen und der Strom fließt in die dritte Herzkammer, in den Gottteil ein. Damit käme die Bewährungszeit für alle freigeborenen Kinder. In dieser Folge stünden Opfer, Mitträgertum, Erlösung und Auferstehung zur inneren und äußeren Werkrechtfertigung. Selbst eine hernach noch folgende Überinanspruchnahme des freien Willens würde keinesfalls mein Ziel beeinträchtigen. Denn die Zeit, einem Abfall etwa überlassen, liegt vorbereitet in jeder Tageszeit eingeschlossen. Dennoch dürfte eine schöpfungsungerechte Tat nicht nur ein Opfersohn entsühnen, wie es auch ungut wäre, würde die vergeudete Zeit dadurch ausgeglichen, indem sie nicht als zusätzlich gelten könnte. Oh nein, so darf es nicht geschehen. Der Lastauslöser müsste sowohl eine Tat als auch die mir entwendete Zeit auf gerechtem Sühneweg wieder gut machen. Davon wäre niemand zu befreien. Dass solche Zeit für die Urewigkeit wohl kaum Zusätzliches bedeutet, leuchtet euch ein. Für das Kind selbst, auch für andere Kinder, wäre sie jedoch eine in ihrem Ablauf nicht zu übersehende Ewigkeit. Doch nun einiges über den Ernst unserer Arbeit. Sollt ihr euch höchst befähigt erweisen, so bedarf es im Voraus auch einer anteilig höchsten Offenbarung, also höret. Die Ordnung ist der entscheidende Faktor, wie schon ihr Zeichen die Waage es verrät. Und doch nannte ich den Ernst entscheidend. Das Ursächliche beim Letzteren gründet sich einzig auf Fortführung oder Rückbildung des Tatwerkes. Der Rückbildung unterlägen urbedingt alle Kinder. Im gleichen Maßstab würde eine Werkfortführung auch alles einschließen, sogar das Kind, das sich weitest von mir entfernt hätte, samt seinem Anteil an Raum und Zeit, die beide eine gewisse Umbildung erfahren müssten. Solche Fortführung wäre nicht allein auf den Opferträger Gedanken, sondern gleich anteilig auf den Opferannahme Gedanken zu stützen. Nur die Nichtannahme eines Uropfers würde restlose Auflösung des Tatwerkes mit sich bringen, weil dergestalt das restlos und ein rechtlos unausgeglichen blieben. Von einer Rückbildung, wie zuvor gesagt, könnte also keine Rede sein. Eine Rückbildung schließt eine Neubildung aus gleicher Schöpfungssubstanz nicht aus. Eine Auflösung hingegen muss die vollständige Rücknahme sämtlichen dem Urzyklus anvertrauten Gedankengutes darstellen. Das betrifft nicht die Werkessenz meines Urseins, die keiner Auflösung unterliegt. Denn solche Auflösung käme einer Vernichtung gleich. Ich bin ewig, aber kein Vernichter, sondern allezeit der Erhalter. Doch ich würde den Tatzyklus, den Ausgleichskämpfen der Urelemente, nochmals unterwerfen und einen neuen schaffen. Der Ernst entscheidet zwischen Rückbildung und Fortführung, die Bewährungszeit am Tage der Liebe, aber zwischen Fortführung und Auflösung. Der zweite Entscheid hat jedoch seinen Pol in dem ersten, weswegen der Ernst als Waagbalken zwischen den bestimmenden Eigenschaften Ordnung, Wille und Weisheit einerseits und den tragenden Geduld, Liebe und Barmherzigkeit andererseits eingesetzt ist. Darum kamen vor dieser Entscheidungszeit die tragenden Funktionen nicht zum Einsatz, sondern nur die bestimmenden.